HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Also in New York, nach all dem, was wir durchgemacht haben, fühlt es sich überwältigend an, einfach wieder irgendwas zu machen.
Jetzt Mitte Juli die ersten Tage ohne einen einzigen Corona-Toten.
Wir haben die Leichen hier überall gestapelt. Ein Eimer, noch ein Eimer, Brett drüber. Und darauf kamen dann die Verstorbenen.
Die ganzen Bürogebäude in Midtown sind leer. Nur ganz wenige Leute in den Straßen. Das ist traurig.
Wir haben die Corona-Pandemie. Aber gleichzeitig haben wir eine Pandemie, in der People of Color unbewaffnet niedergeschossen werden durch Gesetzeshüter im ganzen Land.
We take Manhattan. Then we take Berlin.
Getting people back their livelihood.
Es geht darum, den Menschen ihre Lebensgrundlage zurückzugeben, New York City wieder stark zu machen. Ich sage den Leuten immer, egal wie groß die Herausforderung ist, New Yorker schaffen das, sie gehen ihren Weg. Bitte, bitte, ich weiß, es war eine lange Zeit, aber bleibt diszipliniert, denn es funktioniert.
Nicht ein ganzes Land steuern wir diesmal an auf unserer Weltreise, sondern nur eine Stadt. Eine einzige und zugleich einzigartige Stadt. Eine Stadt, die angeblich nicht einmal zu ihrem Land gehört oder jedenfalls nicht so recht zu ihm passen will. New York ist nicht Amerika, besagt ein altes Klischee, in dem aber vielleicht mehr Wahrheit steckt als in vielen anderen Klischees. New York ist nicht der Regierungssitz der USA, aber dafür Finanzmetropole, Kultur-Hotspot, Trendsetter und mehr Hauptstadt als viele andere Städte der Welt. Ja, in einer Hinsicht sogar Welthauptstadt, denn dort, wie an keinem anderen Ort, treffen sich regelmäßig die Mächtigen aus aller Welt. In den heiligen Hallen der Vereinten Nationen, wo Deutschland gerade jetzt einen Monat lang den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat. Gerade diese pulsierende Weltstadt New York ist wie kaum eine andere von der Corona-Pandemie bis ins Mark getroffen worden. Die Stadt, die immer in Bewegung ist, lahmgelegt. Die Stadt, in der immer etwas los ist, in vielen Stadtteilen verwaist. Die Stadt der Extrovertierten, wie die Taz sie nennt, zum Abstandhalten gezwungen. Wie New York dieser Katastrophe trotzt, der schlimmsten seit dem 11. September 2001, wie sich das Lebensgefühl dieser Stadt verändert hat, wie die sozialen Ungleichheiten dort sichtbarer denn je geworden sind und welchen Beitrag in dieser schwierigen Lage kreative und künstlerisch begabte Menschen leisten, die ja selbst auch Opfer der Corona-Krise sind, das erkunden wir heute Abend mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim. Und sie begrüße ich jetzt über den großen Teich hinweg. Guten Abend nach New York.
Guten Abend und ich sage Hallo zurück und ich habe eben selbst noch mal eine Gänsehaut bekommen bei Ihrer Collage, die ich auch natürlich mitgehört habe.
Willkommen zurück, das hat seinen Sinn. Wir müssen an dieser Stelle sagen, dass wir Sie heute Abend tatsächlich in New York erreichen. Das war lange Zeit gar nicht klar, denn in den letzten 4,5 Monaten, Frau Passenheim, haben Sie, unsere Korrespondentin für New York, von Europa aus über Ihre Stadt berichten müssen. Wie kam es dazu?
Sie sprechen einen ganz wunden Punkt an gleich zu Anfang. Es war eine schwere OP in meiner Familie, die mich nach Deutschland gebracht hat im März. Es war mir klar damals, als ich flog, dass es passieren konnte, dass die Grenzen zugehen, dass sich die Corona-Pandemie so entwickelt, wie sie das getan hat. Was mir nicht klar war, war, wie lange das dauern würde. Was mir nicht klar war, was würde sich alles in der Zwischenzeit in dieser Stadt abspielen. Und was mir nicht klar war, dass es nicht mehr dieselbe Stadt sein würde, aus der ich abgereist bin. Als ich wiederkam, bin ich in eine andere Stadt gekommen.
In der Zwischenzeit haben Sie trotzdem Ihre Arbeit weitergemacht. Sie haben berichtet über diese Stadt. Wie haben Sie das gemacht, wenn Sie gar nicht dort waren?
Na, das bedeutet erstmal, dass man ganz viele Sachen nicht machen kann, nämlich genau die Sachen, bei denen einem als Reporterin das Herz blutet und die alle eigentlich am meisten interessieren, die Geschichten von der Straße, die Geschichten aus dem Leben, die ich fühle, die ich höre hier und die ich sehe, die konnte ich natürlich nicht machen. Das haben meine Kollegen getan, aber es gibt auch die anderen Berichte, die nachrichtlichen Berichte, die einordnen, die analysieren und da spielen zwei Netzwerke eine ganz große Rolle. Einmal das menschliche Netzwerk, das ich mir hier als Korrespondentin aufbaue in meinem Berichtsgebiet, die Menschen, die ich anzapfen kann über Telefon, übers Internet und dann eben das Netzwerk Internet, über das ja sehr viel gelaufen ist, auch für die Kollegen und Kolleginnen, die hier gearbeitet haben in der Zeit, denn von Mensch zu Mensch ist da ja sehr wenig möglich gewesen durch den Lockdown in der Corona-Hochphase. Und da war natürlich sehr viel möglich, vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit einem fantastischen Team, das über den Atlantik zusammenarbeitet. Das ist natürlich keine Dauerlösung, aber über ein paar Wochen lässt sich das machen.
Jetzt sind Sie wieder in New York und können endlich wieder aus dieser Stadt berichten, als Sie in der vergangenen Woche zurückgekehrt sind, nach mehr als 4 Monaten. Wie war das für Sie?
Das war so ein bisschen so, als sehen Sie jemanden nach langer Zeit wieder, der in der Zwischenzeit eine schlimme Krankheit hatte oder einen Unfall. Und Sie fahren dahin und Sie wissen nicht, ist dieser Mensch noch derselbe? Und Sie haben Angst vor dem ersten Augenblick der Begegnung. Wie gehe ich mit dem Menschen um? Und wie geht der Mensch mit mir um? Und so war es mit New York und mir und so ist es auch immer noch.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Stadt jetzt wieder ganz neu kennenlernen müssen?
Ich taste mich wirklich vorsichtig heran, täglich ein bisschen mehr. Ich sehe, was ist noch da, was hat sich verändert im Straßenbild, am Verhalten der Menschen. Zum Beispiel habe ich mir abgewöhnt, jetzt davon zu sprechen, dass am Broadway die Lichter aus sind. Die sind nämlich gar nicht aus. Die Reklame am Times Square, die flimmert weiter, aber dahinter ist es still. Und das ist für mich fast noch bedrückender, als wären diese Lichter tatsächlich aus. Aber neben diesem ganzen Bedrückenden gibt es sehr viel Positives, sehr viel Optimistisches und sehr viel Aufbauendes. Und hoffentlich habe ich die Gelegenheit, Ihnen das zu erzählen.
Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen mit Antje Passenheim, unserer Korrespondentin für New York, die seit der vergangenen Woche auch wieder unsere Korrespondentin in New York ist. Wir werden gleich weiter miteinander reden und auf diese Weise im Lauf dieser Sendung unsere Korrespondentin bei ihrer Wiederentdeckung von New York begleiten. Wer in New York unterwegs ist, kann sich auf verschiedene Weise durch diese Stadt bewegen, zu Fuß oder im Yellow Cab, so heißen die berühmten gelben Taxis, oder auch mit der U-Bahn. Deren Zustand allerdings war schon vor Corona in mehr als nur einer Hinsicht unterirdisch und Corona hat's nicht besser gemacht. Gerade deshalb war dem Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, sehr daran gelegen, demonstrativ U-Bahn zu fahren an dem Tag, als das öffentliche Leben in New York zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder vorsichtig hochgefahren wurde. Peter Mücke, die andere Hälfte unseres Korrespondentenduos in New York, hat ihn damals dabei beobachtet.
Sonst lässt sich Andrew Cuomo mit der gepanzerten Limousine von seinem Amtssitz in Albany in sein Büro in Manhattan bringen. Aber für ein paar tolle Bilder begibt sich auch der Gouverneur mal in den Untergrund. Seine Botschaft: U-Bahn fahren ist sicher.
The MTA will reopen with disinfected train cars.
Alle U-Bahn-Waggons sind desinfiziert worden, sowas hat es noch nie gegeben. Normalerweise gibt es immer Klagen darüber, wie dreckig die Wagen sind. Jetzt sind sie sogar desinfiziert. Nicht mal meine Badezimmer zu Hause sind desinfiziert, aber die U-Bahn, die Vorortzüge und die Busse in der Stadt. Als Gouverneur ist Cuomo der Chef der MTA, die den öffentlichen Nahverkehr in New York betreibt. Durch die Corona-Pandemie und die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind die Fahrgastzahlen um mehr als 90% eingebrochen. Die ohnehin chronisch unterfinanzierte MTA steht vor der Pleite, sagt Nicole Gelinas vom Think Tank Manhattan Institute. Die Hälfte des Budgets kommt aus den Fahrkartenerlösen, aber die U-Bahnen sind leer, die MTA hat kaum Einnahmen daraus. Und die andere Hälfte kommt aus Steuereinnahmen des Bundesstaates. Aber auch die sind durch die Folgen der Pandemie eingebrochen. Schon vor der Corona-Krise drückte sich Cuomo vor Investitionen in den Nahverkehr. Ende Januar schmiss der als Krisenmanager gefeierte U-Bahn-Chef Andy Byford nach 2 Jahren entnervt hin. Auf ihm lagen bis dahin alle Hoffnungen, dass aus dem völlig maroden System doch noch ein halbwegs effizienter Nahverkehr werden könnte, sagt Stephen Cohen von der Columbia University. Das Hauptproblem der New Yorker U-Bahn ist, dass das Signalsystem aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt. Überall sonst auf der Welt können viel mehr Züge auf die Strecke geschickt werden. Das ginge auch hier, wenn man in die Infrastruktur investieren würde. Dann wären die Züge auch nicht mehr so überfüllt. Vor Corona quetschten sich jeden Tag 8 Millionen Menschen in die Waggons und Busse. Zu Stoßzeiten waren die U-Bahnen so überfüllt, dass sie gar nicht mehr anhielten und Pendler schon mal eine halbe Stunde auf einen einigermaßen leeren Zug warten mussten. Auch ein Grund dafür, dass sich das Coronavirus so schnell in New York ausbreiten konnte. Die US-Gesundheitsbehörde CDC rät bereits, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr zu benutzen. Eine Katastrophe, sagt Jacob Faber von der New York University.
My concern is that more and more people are going to become car drivers.
Meine Sorge ist, dass jetzt noch mehr Menschen aufs Auto umsteigen. Und das Schlimmste wäre, wenn die U-Bahn dann ein Verkehrsmittel nur noch für arme Afroamerikaner und Hispanics wird, die sich kein Auto leisten können. Denn dann würde die Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr noch mehr zusammengestrichen.
Political and social support for public transit erode even further.
Gouverneur Cuomo hält sich bedeckt, was die Zukunft der MTA betrifft und fordert finanzielle Unterstützung aus Washington, die allerdings nicht besonders wahrscheinlich ist. Sonst hat er nur einen Rat für die New Yorker Pendler in der Nach-Corona-Zeit.
If you're on a subway platform and you see the subway car is crowded, okay, wait for the next one.
Wenn der Zug zu voll ist, einfach auf den nächsten warten.
Soweit Peter Mücker aus dem ARD-Studio New York über die dortige U-Bahn und ihren sanierungsbedürftigen Zustand. Das Schlimmste wäre, wenn die U-Bahn nur noch ein Verkehrsmittel für arme Afroamerikaner und Hispanics wäre, die sich kein Auto leisten können. Dieser Satz aus dem Bericht von Peter Mücker deutet schon an, wie tiefgreifend die sozialen Unterschiede in der Millionenstadt New York sind. Der Journalist Klaus Brinkbäumer hat vor einigen Wochen im Berliner Tagesspiegel geschrieben, diese Stadt konnte ihren Menschen schon vor Covid-19 das Gefühl geben, dass Einzelne hier nichts wert sind, da sie ihr Tempo hatte und wer nicht mitrannte, stürzte und blieb zurück. Zitat Ende. Und durch die Corona-Pandemie sind die sozialen Ungleichheiten in New York noch um einiges sichtbarer geworden. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim ist uns weiterhin von dort zugeschaltet. Wie unterschiedlich hat denn die Corona-Pandemie die verschiedenen Teile dieser Stadt und die verschiedenen Teile ihrer Bevölkerung getroffen?
Grundsätzlich kann man sagen, so unterschiedlich wie in allen anderen US-Großstädten. Die Stadtteile mit vielen Afroamerikanern, Lateinamerikanern und die Stadtteile, in denen die Leute weniger Geld haben, die sind besonders betroffen gewesen. In Queens, in der Bronx, in Brooklyn hat es die Menschen getroffen. In Manhattan dagegen, wo viele Leute mit Geld wohnen, da gab es verglichen damit kaum Todesfälle. Und wir reden hier von einer Zeit, in der im April ja bis zu 800 New Yorker täglich an den Folgen von Corona gestorben sind. Der Bürgeradvokat, also der Sprecher der Bürger im New Yorker Stadtrat, Jermaine Williams, der hat gesagt, das Coronavirus, das bringt New Yorks zwei Gesellschaften zum Vorschein. Die eine, die konnte die Koffer packen, die konnte sich in den Hamptons auf Long Island in Sicherheit bringen oder sie konnte im Homeoffice arbeiten und sich das Essen liefern lassen. Und die andere Gesellschaft, die bekam den Stempel Essential Workers, ist essentielle Arbeiter. Und die mussten schutzlos diese Stadt in Gang halten und waren gefährdet. 90% der Busfahrer, der Subwayfahrer, der Taxifahrer sind Schwarze oder Latinos. Sie wohnen in Harlem, sie wohnen in der Bronx meist. Die meisten Pflegekräfte in den Krankenhäusern sind keine Weißen. Und diese Bevölkerungsgruppen sind nach wie vor auch jetzt verängstigt, fühlen sich ungeschützt, fühlen sich ungestärkt. Taxifahrer zum Beispiel in New York fahren nur noch mit heruntergelassenen Scheiben, weil sie Angst haben vor der Atemluft, die sich im Taxi staut. Die sind wirklich traumatisiert, die Menschen, und man merkt es ihnen auch an.
Wie ungleich soziale Verhältnisse in den USA sind, das haben wir in den vergangenen Wochen gerade auch durch die Black Lives Matter-Proteste mitbekommen. Und davon werden wir wahrscheinlich auch morgen hören, wenn der Tag auf Weltreise in Washington Station macht. Wie sehr ist denn New York in den letzten Wochen von diesen Protesten geprägt gewesen?
Von den Protesten ja sehr, und das haben wir auch oder viele in den Medien mitbekommen, die Bilder der Plünderungen, die Bilder der Demonstrationen, in denen es zum Teil sehr auch gewaltsam zuging. Aber ich muss sagen, dass diese Bewegung Black Lives Matter, die geht weiter hier. Es gibt täglich kleine Demonstrationen in irgendwelchen Vierteln, friedliche Demonstrationen. Es gibt täglich Mahnwachen, da treffen sich Leute jeden Abend um 7 und knien sich an einem Punkt hin, um ihre Solidarität zu bekunden. Seit einigen Wochen gibt es einen großen gelben Schriftzug auf der Fifth Avenue, direkt vor dem Trump Tower. Das fand Donald Trump auch nicht gut, dass es diesen Schriftzug gab. Black Lives Matter in dicker gelber Farbe. Dieser Schriftzug wurde schon mehrmals verschandelt. Da gab es auch schon Festnahmen. Und es gibt jetzt natürlich auch die Angst, dass Donald Trump eventuell warm macht, was er bereits in Portland, Oregon, wahrgemacht hat, dass er nämlich die Bundespolizei schickt, um in Anführungsstrichen aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen. Das hat er anderen Großstädten auch angedroht, das hat er Chicago angedroht, das hat er New York angedroht. Und gerade heute, gerade eben, hat der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, gesagt, wenn Donald Trump das tut, dann verletzt er das Recht und dann werden wir ihn verklagen. Also das ist die große Angst hier, dass die Sache nochmal eskalieren könnte, weil die Bundespolitik sich so verhält, wie sie sich gerade verhält.
Auch ohne diese Auseinandersetzungen mit der Regierung in Washington war ja die Herausforderung auch so schon groß genug für den Bürgermeister Bill de Blasio, den Sie erwähnt haben, und den Gouverneur Andrew Cuomo. Wie haben die sich in dieser Situation geschlagen? Wie gut ist ihr Krisenmanagement?
Ihr Krisenmanagement war zur Hochphase von Corona erstmal vorbildlich. Ich kenne wenige Beispiele in den USA, wo die Krise so gehandelt wurde wie in New York. Auch wenn es natürlich viel Kritik gibt, auch wenn natürlich Fehler passiert sind. Aber diese Fehler sind ja nicht aus Böswilligkeit passiert, sondern die sind passiert, weil alle von der Situation überrumpelt waren. Es ist allerdings so, dass die Folgen dieser Krise im Moment den beiden und allen hier etwas aus der Hand gleiten. Sie sehen sehr viel Armut auf den Straßen. Sie sehen sehr viele bettelnde Menschen auf den Straßen. Viele psychisch Kranke, die da draußen sich allein überlassen sind. Fast 1 Million New Yorker haben ihren Job durch Corona verloren. Und das sind natürlich meist nicht die mit den gut bezahlten Jobs. Also jeder Achte etwa den Job verloren hier in New York. Sie haben damit auch gleichzeitig ihre Krankenversicherung verloren. Dazu tausende Menschen, die wegen minderschwerer Vergehen im Gefängnis saßen und aus Schutz vor dem oder für den Schutz, zum Schutz vor dem Coronavirus entlassen wurden, damit sie nicht in den engen Zellen saßen. Die wurden aber praktisch einfach auf die Straße gekippt, sage ich jetzt mal, wurden sich selbst überlassen. Es gibt kein Sozialsystem, das diese Menschen auffängt. Und da brodelt es natürlich mächtig unter der Decke. Und dass sich die wochenlangen Demos nach dem Tod von George Floyd so entwickeln konnten, das lag mit Sicherheit auch an dieser Gesamtsituation.
Unsere Korrespondentin Antje Passenheim. Wir bleiben miteinander verbunden in HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise, heute Abend in New York. Die Kolumnistin Molly Jong-Fast hat vor kurzem in der Zeitschrift The Atlantic geschrieben, New York wird nicht sterben, nur das New York der Gegenwart wird sterben und das New York der Gegenwart stirbt immer. Wie New Yorks Gegenwart vor 80 Jahren gewesen ist, davon erzählt der Roman City of Girls von Elizabeth Gilbert. Im vergangenen Jahr erschienen, nimmt dieser Roman uns mit in den Sommer 1940. Die Erzählerin Vivian erinnert sich Jahrzehnte später, wie sie damals nach New York gekommen ist, mit 19 Jahren, als sie gerade vom College geflogen war, zu Hause bei den Eltern nichts mit sich anzufangen wusste und deshalb zu ihrer Tante nach New York geschickt wurde. Und so wie unsere Korrespondentin die Stadt New York in diesen Tagen nach mehr als 4-monatiger Abwesenheit neu kennenlernt, so lernt Vivian im Roman von Elizabeth Gilbert eben jene Stadt im Sommer 1940 überhaupt erst kennen.
Man kann nur einmal im Leben zum ersten Mal nach New York City ziehen. Und das ist ein ziemliches Ereignis. Vielleicht birgt der Gedanke keine Faszination für dich, da du in New York zur Welt gekommen bist. Vielleicht ist unsere vortreffliche Stadt für dich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht liebst du sie aber auch mehr als ich, auf eine dir eigene, unvorstellbar intime Weise. Zweifellos kannst du dich glücklich schätzen, hier aufgewachsen zu sein, aber du durftest nie hierher umziehen. Und dafür bedauere ich dich. Eine der großen Erfahrungen des Lebens blieb dir versagt. New York City, 1940. So ein New York wird es nie wieder geben. Damit will ich weder all die anderen New Yorks schmähen, die es vor 1940 gab, noch die, die danach kamen. Sie sind alle von Bedeutung. Aber dies ist eine Stadt, die durch den frischen Blick eines jeden jungen Menschen, der zum ersten Mal hier ankommt, neu ersteht. Diese Stadt, dieser Ort, nur für meine Augen geschaffen, wird nie wieder existieren. In meiner Erinnerung ist sie auf ewig konserviert, wie eine Orchidee in einem Briefbeschwerer. Diese Stadt wird immer mein perfektes New York bleiben. Du kannst dein perfektes New York haben und andere Leute ihres, aber dieses wird immer meins sein.
Vivians New York in dem Roman City of Girls von Elizabeth Gilbert ist das New York des Sommers 1940, vor 80 Jahren, als in New York das Leben tobt und zwei junge Frauen lange vor der Flower Power Bewegung den Sex ohne Trauschein entdecken. So steht es in einer Rezension des Romans, der, wie es weiter heißt, von nächtlichen Erlebnissen mit Gangstern, Gigolos und kreuzbiederen Bürohengsten handelt. Später mehr von Vivians ersten Stunden in der Stadt, die auch als Hauptstadt der Singles gilt. Aber Sex ohne Trauschein und nächtliche Erlebnisse mit Gigolos, das ist im Corona-New York so eine Sache. Die Stadtverwaltung hat nach dem Ausbruch der Pandemie einen Single-Guide herausgegeben und mahnt zur Vorsicht beim Sex. Und manche Singles in New York haben sich schon an ein virtuelles Dating gewöhnt, berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim, oder auch an ein Dating vom Balkon zum Dach, wo auch immer die Liebe hinfällt und wo auch immer es funkt zwischen zwei Menschen.
Es funkte bei Jeremy, als er im April in völliger sozialer Isolation auf seinem Balkon in Brooklyn saß. Der Fotograf sammelte Motive für seine Fotoserie Menschen in Quarantäne.
The whole reason I noticed Tori in the first place is because I started a series documenting people during quarantine on their roofs from my apartment.
Menschen, die auf ihren Dächern und Balkonen das machen, was sie sonst woanders tun. Yoga, Workout, Musik, auf dem Flachdach gegenüber sah er eine Frau tanzen. Ich winkte ihr zu, sie winkte zurück. Ich dachte, wie kann ich nur mit ihr in Kontakt kommen? Der Freier brauchte nicht lang zu überlegen. Er faltete seine Drohne auf, mit dem Zettel und seiner Telefonnummer im Schnabel flog sie rüber und landete in Tori Cinderellas Herzen. Mit Erfolg. Die beiden fingen an, sich zu daten. Völlig high, vom Balkon zum Dach. Und damit sie nicht so laut schreien mussten, hatten sie ihr Handy vor sich, flirteten über FaceTime.
So we had dinner on my balcony and on her roof.
Eine Corona-Romanze in der Hauptstadt der Singles, in der viele partnerlose Menschen zurzeit mit ihren Frühlingsgefühlen besonders einsam sind. Normalerweise füllen sich mit steigenden Temperaturen in Manhattan die Rooftops und eine Party jagt die nächste. Doch die Stadt, die niemals schläft, ist weiter on pause. Die Paarungszeit dagegen nicht. Die Stadt hat deshalb einen Single-Guide verfasst, der rät: Jeder ist sich selbst der sicherste Partner. Wer kann, der sollte beim Sex auf andere verzichten. Und wer das nicht will, sollte am besten im eigenen Haushalt bleiben. Viele New Yorker leben in berufstätigen WGs. Sie deuten den Hinweis in sozialen Medien so: Schaut euch unter euren Mitbewohnern um. Doch angesagter ist das virtuelle Dating. New Yorks Single Millennials haben sich bereits daran gewöhnt. Blindes Speed-Dating über Videoschalte etwa. Dachdater Jeremy findet, dass das Kennenlernen in Corona-Zeiten seine ganz eigenen Reize hat, wie er in einem Fernsehinterview sagt.
Yeah, I think it just makes us be a little bit more creative. And it's more exciting to date in this way, I think.
Das Daten wird kreativer, aufregender. Und Tori? Die Dachtänzerin und ihr virtueller Lover haben sich Zeit gelassen. Das Wetter wird immer besser und die Kommunikation funktioniert gelegentlich ganz unvirtuell.
You look beautiful!
Ihre Love Story haben sie auf TikTok gepostet. Sie hat zig Millionen Klicks. Nicht jeder glaubt unbedingt, dass die Story echt ist, aber sie ist schön.
Sagt unsere New Yorker Korrespondentin Antje Passenheim, die sich heute Abend eine Stunde Zeit für uns nimmt. Frau Passenheim, die Geschichte, die wir gerade von Ihnen gehört haben, ist vielleicht wahr und auf jeden Fall schön. Ist sie denn auch typisch für New York?
Sie könnte typisch sein. Wenn sie wahr ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie auch typisch sein kann. Denn New York ist Single-Hauptstadt. Nirgends sonst kommen so viele Leute für ein paar Jahre mal durch eine Stadt gerauscht, um mal eben Karriere zu machen, um Geld zu machen, um dann wieder wegzuziehen und sich dann zu paaren. Aber solange sie hier sind, sind feste Bindungen ganz lästig für die meisten Leute bisher gewesen. Sie haben ihre Mobilität gestört beim Karrieremachen und sie haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen um Gottes Willen keinen festen Partner. Und entsprechend war bislang das Datingverhalten in dieser Stadt schnell wechselhaft, unverbindlich. Aber Corona hat was verändert. Die Rolle rückwärts gab's nämlich. Singles haben mir das erzählt. Das haben mir Dating-Experten gesagt. Und auch Trendforscher, berühmte Trendforscher, die haben gesagt, das Liebes- und Flirtverhalten ist wieder altmodischer geworden in dieser Stadt.
Auch wer noch niemals in New York gewesen ist, hat unter Umständen trotzdem Eindrücke von dieser Stadt vermittelt bekommen, aus Büchern, aus Filmen, aus Reiseberichten. Aber das alles ersetzt natürlich nicht die Eindrücke vor Ort. Was macht denn für Sie das Lebensgefühl, das Flair, das Besondere dieser Stadt aus?
Ja, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, warum das Flirtverhalten wieder altmodischer geworden ist, weil die Leute nämlich gemerkt haben, und das zeigt auch, das beantwortet auch Ihre Frage, das Lebensgefühl in dieser Stadt ist, dass die meisten Menschen, die hier sind, in kleinen Waben irgendwo in dieser Stadt leben, in kleinen Wohnungen. Wenige haben einen Balkon oder eine Dachterrasse, und viele haben erkannt, die bisher gesagt haben, nee, Partner will ich nicht. Viele haben gesagt, so, wenn jetzt sowas nochmal passiert, bevor die nächste Welle kommt, will ich hier meinen Partner haben, damit ich nicht wieder monatelang so alleine in meiner Wohnung hier eingesperrt bin. Das haben viele gesagt, und sie haben sich durch das Online-Daten dran gewöhnt, dass man sich erstmal ganz lange kennenlernt, bevor man sich dann auch körperlich trifft. Und das macht das Daten wieder altmodischer. Das macht das Lebensgefühl in dieser Stadt auch aus. Das ist sehr vorsichtig geworden. Die Menschen begegnen sich sehr vorsichtig, sind sehr streng hier in der Stadt mit der Maskenpflicht, halten Abstand zueinander, passen auf, dass sie sich nicht gefährden, denn sie sind alle gebrannte Kinder, und sie zeigen auch alle, wir haben das verstanden, wir halten zusammen, aber wir müssen sehr vorsichtig miteinander umgehen.
Zusammenhalten mussten die Menschen in der Stadt es kommt gerade mal knapp 20 Jahre her schon einmal. Die Corona-Pandemie ist ja seit Beginn dieses noch ziemlich jungen Jahrhunderts schon die zweite große Katastrophe für New York nach den Terroranschlägen von 2001. Werden da eigentlich Vergleiche gezogen in New York?
Da werden viele Vergleiche gezogen, und zwar Vergleiche, die den Menschen ermöglichen, nach vorne zu schauen. Viele Menschen sagen, wir haben so viel überstanden in dieser Stadt. Wir haben die Terroranschläge von 9/11 überstanden. Wir haben die Wirtschaftskrise überstanden. Wir haben Hurricanes überstanden. Und wir haben es immer wieder geschafft, nach vorne zu kommen. Und das prägt das Lebensgefühl hier sehr. Der ganzen Menschen, die sagen, wir haben gelernt, mit dem Terrorismus zu leben. Nach den Anschlägen von 9/11 haben viele gesagt, oh Gott, ich fliege nicht mehr, ich reise nicht mehr. Wir haben gelernt, damit zu leben. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen eingezogen, und wir haben gelernt, dass diese Sicherheitsmaßnahmen auch zu unserem Leben gehören. Und so wird es auch mit Corona sein. So, daraus werden wir lernen und werden wieder zu irgendeiner Normalität kommen.
Es gibt Leute wie den Schriftsteller und Psychotherapeuten Jeremy Moss, die sagen, es wäre gut, wenn als Folge der Corona-Krise Schluss wäre mit dem aufgeblähten, überteuerten Luxus New York. Denn New York sei in den letzten Monaten menschlicher geworden. Glauben Sie an eine so grundlegende Veränderung in dieser Stadt?
Das glaube ich auf jeden Fall, denn das haben schon die vergangenen Wochen gezeigt, dass viele Menschen andere mit unterstützen, mitfinanzieren. Menschen, die vorher bestimmte Künstler gerne gesehen haben in der Oper, im Theater, die gesagt haben, ich überweise dir was, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Wie Menschen miteinander umgehen, dass Menschen sich fragen, kann ich, du bist gerade in Quarantäne, du bist von der Reise zurückgekommen, kann ich dir einkaufen, kann ich dir helfen? Die Menschen wissen, wie es ist, in der Krise zu leben, und das ist in Amerika generell ein sehr starkes Fund, das die Amerikaner haben, dass sie in Krisen ganz stark zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Das ist was sehr Amerikanisches. Und hier in New York, auf dieser kleinen Insel, in diesem Mikrokosmos, ist es im Moment ganz besonders stark spürbar, dass die Menschen sehr hilfsbereit und solidarisch zueinander sind. Beispielsweise bin ich zurückgekommen, und es war gerade jemand in unserer Straße hier, der war an Corona gestorben, und es gab eine Feier für ihn auf der ganzen Straße. Die haben die ganze Straße geflaggt, die haben Stände aufgebaut, die haben in sozialer Distanz gefeiert. Was heißt gefeiert? Sie haben erinnert an diesen Menschen, der aus dieser Straße gegangen ist. Und das ist sehr typisch für die New Yorker.
HR2 Kultur der Tag auf Weltreise in New York mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim. Und jetzt unternehmen wir zwischendurch mal wieder eine Zeitreise in das New York des Sommers 1940, so wie Elizabeth Gilbert es in ihrem Roman City of Girls die 19-jährige Vivian erleben lässt. Wir erleben heute Abend Vivians Ankunft in New York und ihren Weg zum Lilly Playhouse, einem Tingeltangel-Theater, das Vivians Tante gehört. Den Weg dorthin legt Vivian im Taxi zurück, nachdem Olive, eine Mitarbeiterin ihrer Tante, Beamte sie gerade vom New Yorker Hauptbahnhof der Grand Central Station abgeholt hat.
Die Fahrt vom Grand Central zum Lilly Playhouse dauerte nicht lang, einmal auf direktem Weg von Ost nach West. Aber wir querten dabei das Herz von Manhattan. Und das ist für einen Neuankömmling schon immer der beste Weg gewesen, um die Macht New Yorks zu spüren. Ich stand vollkommen unter Strom und hätte am liebsten alles auf einmal in mich aufgesogen. Aber dann erinnerte ich mich an meine Manieren und unternahm den Versuch, Konversation mit Olive zu machen. Olive schien allerdings nicht der Meinung zu sein, dass die Luft ständig mit Worten gefüllt werden müsse. Und ihre seltsamen Antworten warfen nur weitere Fragen auf. Fragen, von denen ich ahnte, dass sie sie nicht vertiefen wollte. »Wie lange arbeiten Sie schon für meine Tante?«, fragte ich sie. »Seit Moses Windeln getragen hat.« Das gab mir einen Moment zu denken. »Und welche Aufgaben haben Sie im Theater?« »Dinge, die sich im freien Fall befinden, aufzufangen, kurz bevor alles zu Bruch geht.« Während der restlichen Taxifahrt konnte ich endlich aus dem Fenster schauen. Es war sehr unterhaltsam, die Stadt vorbeiziehen zu sehen. Herrlichkeiten, wohin man auch blickte. Ein später schöner Sommerabend in Midtown Manhattan ist durch nichts zu übertreffen. Kurz zuvor hatte es geregnet. Der Himmel war lila und dramatisch. Ich haschte einen Blick auf verspiegelte Wolkenkratzer, Neonschilder und glänzende, nasse Straßen. Menschen hasteten, stürzten, schlenderten, stolperten die Gehwege entlang. Als wir am Times Square vorbeikamen, spuckten Kunstlichtgebirge Lava aus weiß glühenden Nachrichten und Werbeslogans aus. Spielhöllen, Tanzhallen, Filmpaläste, Cafeterien und Theater flogen vorbei und entzückten meine Augen.
City of Girls, so heißt der im vergangenen Jahr erschienene Roman von Elizabeth Gilbert. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Wolkenkratzer, Spielhöllen, Tanzhallen, Filmpaläste, Cafeterien, Theater. Unter all diesen Gebäuden schauen wir uns jetzt eines näher an, das auch damals vor 80 Jahren schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Das Chelsea Hotel, errichtet 1884 und als Hotel genutzt seit 1905. Unzählige Prominente haben in diesem Gebäude gewohnt, das heute zu drei Vierteln leer steht, das aber im Innersten, buchstäblich im Innersten, seine alte Identität und Tradition verteidigt. Das Geisterhaus der schillernden Vögel nennt es unsere Korrespondentin Antje Passenheim. Und mit den schillernden Vögeln meint sie vielleicht auch diesen Gentleman.
A thousand years ago I lived at this hotel in New York City.
I remember you well. In the Chelsea Hotel.
Leonard Cohen hat sich oft erinnert an dieses Hotel, das mehr war als das.
Giving me head on the unmade bed.
Mit dem klapprigen Fahrstuhl, in dem er mit Janis Joplin angebändelt hat.
Running for the money and the flesh.
Bob Dylan schrieb Songs in Zimmer 211. In Raum 205 trank sich Dylan Thomas zu Tode. In Nummer 100 erstach Sex Pistol Frontman Sid Vicious. Angeblich seine Freundin Nancy. Der düstere rote Backsteinbau im Stadtteil Chelsea. Die dicken Mauern umhüllen ihre Geschichten.
And then I understood, like, the magic of this place.
Ich begriff die Magie dieses Ortes. Das kann in beide Richtungen gehen. Du kannst aufblühen und sehr kreativ werden, oder du kannst in deinem Leben stecken bleiben.
Really stuck in your life.
Gerald de Kock ist seit 26 Jahren Dauermieter im Chelsea Hotel. Er weiß.
There's two elevators.
Der Fahrstuhl der Romanze von Leonard und Janice, er steht seit 9 Jahren still. Der Eingang zur Lobby ist verrammelt. Wer hier noch wohnt, muss durch den Dienstboteneingang. Kabel hängen von der Decke, Rohre und Leitungen liegen frei. Seit 9 Jahren ist die Künstlerabsteige verkauft. Alles flog raus. Die wechselnden Investoren rissen dem Haus förmlich die Seele aus dem Leib. 45 Dauermieter bekamen sie nicht heraus. Mieter wie Modefriseur Gerald. In seinem bunten Penthouse thront er über dem Geisterhaus. 8 Etagen tiefer schrieb Bob Dylan ein paar Songs. Andy Warhol drehte Szenen aus Chelsea Girls. Sein Star Eddie Sedgwick soll mit ihrer Kippe ein Feuer ausgelöst haben. Es hat häufiger gebrannt im Chelsea Hotel, weiß de Kock. Als Gerald einzog, wohnte auch ein Raucher unter ihm, Stefan Brecht. der Sohn von Bertolt Brecht und Helene Weigel.
And he smoked cigars.
Er rauchte dauernd Zigarre. Ich konnte sie in meinem Apartment riechen. Eines Tages hatte er den Nerv, an meine Tür zu kommen, in der Hand eine brennende Zigarre, und mir zu sagen, ich solle meine Musik leiser machen.
To tell me to turn down my music.
Das war die Zeit, als es noch Partys gab auf dem Dach.
They haven't been able to get rid of anyone.
Sie haben keinen von uns rausbekommen. Also bauen sie ein Hotel um uns herum.
With a lot of resistance.
Gerald stört das nicht mehr. Er wird immer zu dem gehören, was noch übrig geblieben ist vom Chelsea Hotel. Wenn du einmal einziehst, dann willst du nicht mehr raus. Du kannst auschecken, aber niemals gehen.
Das Chelsea Hotel in New York. Ein Gebäude, das zwar verkauft, aber nicht verraten worden ist. Jedenfalls nicht von denen, die ihm als Dauermieter die Treue halten. Und von diesem Gebäude, dessen Dauermieter ihre Welt verteidigen, mitten in einem Hotel, das um sie herum gebaut wird, kommen wir jetzt zu einem anderen Gebäude in New York, das in seinen Räumen die ganze Welt beherbergt. Das UN-Gebäude am East River. Die Organisation der Vereinten Nationen, die UNO, hat dort ihren Sitz und in diesem Jahr ist sie 75 Jahre alt geworden. Der Friedensforscher Harald Müller von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung nennt die UNO ebenso nüchtern wie treffend eine institutionelle Nötigung zum Dialog. Und für unsere Korrespondentin Antje Passenheim ist die UNO neben der Stadt New York ein wichtiger Teil ihres Berichtsgebiets. Frau Passenheim, als Sie das Gebäude der Vereinten Nationen zum ersten Mal betreten haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ehrfurcht. Ehrfurcht und Ergriffenheit. Bei aller Kritik, die man an dieser Einrichtung haben kann, weil sie leider nicht so effizient ist, wie sie sein könnte, ist es ein ganz besonderes Gefühl, an diesem Ort zu sein, an dem die ganze Welt noch miteinander redet. Immerhin, an diesem Ort redet die ganze Welt noch miteinander. Das ist so ein Tempel des Miteinanderredens. Es gibt so ein schreckliches Wort, Multilateralismus. Aber wo anders gibt es so einen Ort als da? Und wenn man in der großen Eingangshalle zum ersten Mal steht, zwischen all diesen Flaggen der Weltgemeinschaft und den Porträts der großen Generalsekretäre wie Kofi Annan, dann begreift man, Mensch, wenn es diesen Ort nicht gäbe, die Welt jetzt in ihrem jetzigen Zustand würde diesen Ort so nicht mehr hinbekommen.
Wie nah kommen Sie denn in normalen Zeiten ran an das, was sich in diesem Gebäude gerade auch hinter den Kulissen abspielt?
Ganz nah. Also unser Studio ist in Midtown Manhattan ganz nah an den Vereinten Nationen. Katzensprung, zu Fuß vielleicht 10 Minuten. Und mit unserem blauen UN-Badge, mit diesem Schildchen, das wir uns umhängen können als akkreditierte Journalisten, kommen wir jederzeit rein und raus. Wir können auf die Besuchertribünen, wir können dabei sein, wenn verhandelt wird, wenn debattiert wird oder bei geschlossenen Sitzungen können wir vorher oder nachher die Teilnehmer bei sogenannten Stakeouts treffen. Jeden Mittag gibt's überhaupt ein Briefing. Man kann da jeden Mittag hingehen oder man kann es auf dem Bildschirm übertragen sehen. Die UN, die Vereinten Nationen, arbeiten hier sehr transparent, aber auf der anderen Seite durch ihre Struktur auch sehr festgefahren.
Und dieses Hauptquartier der Vereinten Nationen, der Ort, wie Sie gesagt haben, der einzige Ort an der Welt, an dem so viele Staaten regelmäßig sich austauschen miteinander, ist in der Corona-Krise eigentlich kein Ort mehr gewesen im eigentlichen Sinne. Wie sehr hat dieser Umstand die Handlungsfähigkeit der UNO noch mehr beeinträchtigt, als sie es ohnehin schon ist?
Am Anfang sehr. Die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, online zu arbeiten, mit virtuellen Treffen zu arbeiten. Es gab am Anfang die Weigerung von Ländern wie Russland, überhaupt abzustimmen nach virtuellen Debatten. Die haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Die hatten erstmal große Probleme, die Mitglieder, weil es keine Übersetzer gab bei den Debatten. Und das hat sich aber alles eingeruckelt irgendwie. Und seit Deutschland am 1. Juli den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, sind die ersten Treffen vorsichtig, minimiert in der Teilnahme, sind die ersten wieder physisch da. Also das war ein großes Ziel des deutschen UN-Botschafters Christoph Heusgen, der gesagt hat, wenn wir hier im Juli den Vorsitz haben im Sicherheitsrat, dann möchten wir doch gucken, dass wir wieder nah zusammenkommen. Und eine kleine Anekdote, die Deutschen haben ihren Vorsitz mit einem Frühstück begonnen und es wurde ein deutsches Frühstück serviert. Und der chinesische UN-Botschafter hat gesagt, nein, ich finde, das ist zu früh, ich möchte nicht dabei sein, wenn ihr euch trefft, mir ist das noch zu gefährlich wegen Corona. Und dann haben die Deutschen gesagt, na gut, dann bringen wir ihm das Frühstück eben dahin, wo er gerne per Videoschalte dabei werden will. Und der hat dann sein Frühstücksei in sein Büro bekommen.
Das sind Probleme, die sich noch vergleichsweise leicht mit Kreativität lösen lassen. Aber die Weltprobleme sind natürlich von ganz anderer Art. Und da fällt zweierlei auf. Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat angesichts der Corona-Pandemie zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen. Andererseits haben Staaten wie Russland, China, Syrien aus demselben Grund wegen der Pandemie die Aufhebung von Sanktionen gefordert. Wenn in der Corona-Krise eine Chance liegt, ist es dann auf die UN-Mitgliedstaaten bezogen eher eine Chance auf Frieden oder eher eine Chance, die Krise machtpolitisch zu nutzen?
Das Zweite ist, dass eben dieses große Problem, und das hat UN-Generalsekretär Guterres ja am Wochenende erst außerordentlich scharf kritisiert. Er hat gesagt, wir brauchen eine neue Weltordnung, denn die alte blockiert alles, auch im Sicherheitsrat, weil dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen, wo die Beschlüsse gefasst werden, da können die Vetomächte, die Gründungsstaaten, die Gründerstaaten der Vereinten Nationen, die können alles blockieren, was ihnen nicht passt. Und das gab es ja auch nicht nur bei der Corona-Resolution, die übrigens auch am ersten Tag, das war ein Geschenk, am ersten Tag der deutschen Präsidentschaft beschlossen werden konnte. Nach monatelangem Streit bei so einer Sache, die die ganze Welt betrifft, so einer Krise, dass es da Uneinigkeit gibt, vor allen Dingen zwischen den USA und China gab es diese Uneinigkeit, weil sie sich gegenseitig beschuldigen, in Sachen Corona eben falsch gehandelt zu haben und weil die USA die Weltgesundheitsorganisation so an den Pranger stellen und sagen, die hat falsch gehandelt. Und deshalb kann sie auch in so einer Resolution keine Rolle spielen. Das war ein Streit, der hat sich über Monate gezogen. Und am ersten Tag der deutschen Präsidentschaft konnte diese Resolution durchgehen. Das war ein wahnsinniges Geschenk. Aber ansonsten ist es in der Tat so, bei wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel, wie gelangt die Hilfe von außen an die notleidenden Menschen in Syrien? Da gab es dasselbe. Es ist noch gar nicht lange her, ein paar Tage, zwei Wochen, da lief die alte Resolution aus. Und die Menschen in Syrien drohten wirklich hinten runterzufallen, weil Russland und China sagte, die Menschen brauchen keine Hilfe von außen, denn das Assad-Regime kann sie ja versorgen. Und Russland als stärkster Verbündeter von Assad wollte verhindern, dass diese Resolution erneuert wird. Und durch sehr viel Diplomatie, vor allen Dingen auch der europäischen Staaten, ist es in letzter Minute gelungen, diese Resolution durchzubringen. Und das ist das Tolle hier, dieses Spannende, dieser Krimi, der hier tagtäglich passiert.
Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York und damit auch unsere UNO-Korrespondentin. Wir sprechen später noch einmal miteinander in HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise in New York. Wie gesagt, die UNO wird in diesem Jahr 75, denn gegründet wurde sie 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 5 Jahre zuvor, noch bevor die USA überhaupt in diesen Krieg eingetreten waren, beginnt der Roman City of Girls von Elizabeth Gilbert. Im Sommer 1940 kommt die 19-jährige Vivian nach New York, wo ihre Tante das Lilly Playhouse leitet, ein Tingeltangel-Theater. Und an ihre Ankunft im Lilly erinnert sich Vivian Jahrzehnte später so lebhaft, als wäre es gestern gewesen.
Ich sehe es heute noch vor mir. Das Lilly war ein großer, schwerer Kasten, dessen Stil ich mittlerweile als Jugendstil erkenne, aber der mir damals einfach überladen vorkam. Und mein lieber Herr Gesangsverein, was gab sich das für je Mühe zu zeigen, dass man an einer wichtigen Adresse angelangt war? Es war ganz Gravitas und Düsternis. Üppige Holzarbeiten, Deckenpaneele mit Schnitzereien, blutrote Keramikfliesen und beachtliche alte Tiffany-Leuchten. Die Wände bedeckten nikotinvergilbte Gemälde von barbusigen Nymphen, die mit Satyrbanden herumtollten. Und eine der Nymphen wirkte doch glatt so, als drohten ihr andere Umstände, wenn sie nicht aufpasste. Andere Wandbilder zeigten muskulöse Männer mit heroischen Waden, die in einer Weise mit Seeungeheuern rangen, die eher erotisch denn brutal wirkte. Man bekam den Eindruck, dass die Muskelmänner den Kampf nicht gewinnen wollten, wenn du verstehst, was ich meine. Wieder andere Wandgemälde zeigten Dryaden, die mit gereckten Brüsten aus Bäumen hervorbrachen, während in einem nahen Fluss Najaden planschten und sich gegenseitig die nackten Oberkörper nass spritzten. Man hörte förmlich das Yippie! Kräftig geschnitzte Weinranken, Glycinien und natürlich Lilien wandten sich jede Säule hinauf. Es war wie in einem Bordell. Ich war völlig verzückt.
Sagt Vivian, die Erzählerin des Romans City of Girls von Elizabeth Gilbert. Ein Theater also wie ein Bordell, aber mit Gemälden. Und so vereinigt das Lily Playhouse vielleicht mehrere Gewerbe, aber auf jeden Fall gleich mehrere Künste in seinen Mauern. Theater, Malerei, Literatur. Genauso wie die Stadt New York, die nicht nur Finanzmetropole, Single-Hauptstadt und Welthauptstadt ist und inzwischen leider auch eine Corona-Hauptstadt, sondern ebenso als Kulturmetropole Furore macht. Viele kulturelle Einrichtungen in New York tragen dementsprechend sogar das Wort Metropolitan im Namen. Aber auch diese Seite von New York hat unter der Pandemie gelitten und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr gleich mehrerer kultureller Einrichtungen. Die New York Public Library zum Beispiel, eine der größten Bibliotheken der Welt, hatte im Mai dieses Jahres ihren 125. Geburtstag. Aber auch sie hat wegen des Lockdowns schließen müssen und so begleiten wir unseren Korrespondenten Peter Mücke erst einmal nur bis vor ihre Tür.
Die frisch polierten Marmorlöwen vor dem Hauptgebäude am Bryant Park in Manhattan lesen zum Jubiläum New Yorker Klassiker. Fortitude am Nordende des Portals hat den großen Gatsby von Fitzgerald vor der Schnauze stehen. Patience am südlichen Ende, Toni Morrisons Menschenkind.
They seem to be fine.
Sie scheinen ganz zufrieden damit zu sein. Während der großen Depression in den 30er Jahren hat der damalige Bürgermeister LaGuardia die beiden Löwen so genannt. Patience, Geduld und Fortitude, Kraft. Das ist das, was die New Yorker damals brauchten und heute in der Krise wieder gebrauchen können. Erzählt Bibliotheksdirektor Tony Marks. Eigentlich waren die Löwen nach den beiden Bibliotheksgründern Astor und Lennox benannt worden. 1895 schlossen sich die Astor Library des deutsch-amerikanischen Unternehmers John Jacob Astor und die Lennox Library von Rechtsanwalt James Lennox zu einer privaten Stiftung zusammen. Lange Zeit die größte Bibliothek der Welt.
It is the greatest and most used library in the world. Heir to the literary treasures of the past, the library offers them free to all.
Auch wenn die British Library in London und die Library of Congress in Washington inzwischen größer sind, eines ist geblieben, der Zugang zu den mittlerweile 55 Millionen Büchern und Datenträgern der New York Public Library ist kostenlos. Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit allerdings nur rund 300.000 E-Books verfügbar.
We've seen close to 40,000 new signups for our.
Fast 40.000 Menschen haben sich neu registriert für die E-Books. Insgesamt hat die Online-Nachfrage um 400% zugelegt. Wir haben zusammen mit einem New Yorker Radiosender einen Buchclub ins Leben gerufen, bei dem jeden Monat ein Werk gelesen wird. Viele beantragen deshalb jetzt zum ersten Mal einen Mitgliedsausweis. Die Zuwächse sind groß bei Erwachsenen und Kindern.
Children, adults, and all the way through.
Sagt Brian Bannon, der für die 92 Filialen der New York Public Library zuständig ist. Nach den 125 besten Büchern für Erwachsene im Februar hat die Bibliothek pünktlich zum Jubiläum jetzt eine Liste mit den 125 schönsten Kinderbüchern veröffentlicht.
It reminds us that bestsellers often get the headlines.
Diese Liste ist eine gute Erinnerung daran, dass zwar die neuen Bestseller die Schlagzeilen bekommen, dass aber viele der 30, 40, 50 Jahre alten Bücher auch heute noch gut funktionieren. Und das gilt besonders für Kinderbücher.
And that's certainly the case for a great children's book.
Ein Kinderbuch ist auch das beliebteste Buch in der 125-jährigen Geschichte der Bibliothek. The Snowy Day von Ezra Jack Keats, das fast eine halbe Million Mal ausgeliehen wurde.
Books have been such an important part of my life.
Es taucht auch in dem Video auf, in dem 125 mehr oder weniger Prominente darüber erzählen, welches Buch sie zum Lesen gebracht hat. Darunter Hillary Clinton, Regisseur Francis Ford Coppola und Ex-REM-Sänger Michael Stipe.
My current favorite book of all time. Is Our Lady of the Flowers by Jean Genet.
So versucht die New York Public Library, das runde Jubiläum wenigstens online zu feiern. Etwa mit dem Album Sounds of New York, einem Audio-Liebesbrief an die Millionenmetropole für alle, die die Geräusche der in der Corona-Krise doch recht stillen Stadt vermissen.
Peter Mücke aus dem ARD-Studio New York über das Corona-geschädigte Jubiläumsjahr der New York Public Library, die am die im Mai 125 Jahre alt geworden ist. Immerhin seit gut einer Woche bietet die Bibliothek ihrem Publikum zumindest wieder die Möglichkeit, bestellte Bücher abzuholen. Antje Passenheim in New York, wie sehr hat denn die Corona-Krise das kulturelle Leben in New York in eine Krise gestürzt?
Ja, die Antwort, die fällt leider sehr traurig aus. Die Lichter, haben wir ja gesagt, am Broadway, die flackern zwar, der Broadway, die Theater bleiben bis Anfang 21 mindestens geschlossen. Tausende Künstler arbeitslos. Und ein Problem, am Anfang gab es das Problem, dass die gar nicht ihre Anträge auf das Arbeitslosengeld stellen konnten, weil die ganzen Behörden nicht gearbeitet haben. Viele sind wirklich an ihr Existenzminimum gekommen, auch Off-Broadway-Theater. Theater machen reihenweise zu, können nicht arbeiten. Über mir in meinem Wohnhaus wohnte eine Sängerin, die hat am Broadway unter anderem auch gesungen und andere Auftritte gehabt. Die ist am Wochenende ausgezogen, sie hat keine Aufträge mehr, sie kann sich eine Wohnung in dieser Stadt nicht mehr leisten und ist zu ihren Eltern gezogen, weil sie kein Geld hat, woanders zu wohnen. Und so geht das ganz vielen hier. Es gibt ganz viele leere Straßen, gerade hier in diesem Viertel in Manhattan, in dem ich wohne, in dem viele Künstler auch wohnten bisher und wohnen. Die können diese Wohnung nicht mehr halten. Ganz viele leere Wohnungen, ganz viele Umzugswagen auf den Straßen. Das Metropolitan Museum, das Sie angesprochen haben, das macht Ende August wieder auf, offenbar mit Sonderauflagen. Andere Museen wie das Whitney, das MoMA, die sind noch unentschieden, denn das sind natürlich unheimliche Auflagen, die die bekommen. Lohnt sich das finanziell, der Aufwand und der Nutzen? Jetzt ist schon klar, der Stadt fehlen die 65 Millionen Touristen von außerhalb, die derzeit nicht kommen wollen oder nicht kommen dürfen, wie ich das auch nicht tat.
Und dementsprechend sagt Max Hollein, der Direktor des Metropolitan Museums, den viele hier von uns noch aus seiner Frankfurter Zeit kennen, es wird von allem weniger geben in Zukunft. Weniger Besucher, weniger Ausstellungen, weniger Events. Und der Galerist Alexander Gray sagt, die New Yorker Kunstszene werde lokaler werden. Wenn das alles so käme, was bedeutet das für die Zukunft von New York als Kulturmetropole?
Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, das bedeutet für New York, dass es sich wieder mal neu erfinden wird. Das sagen die Künstler hier auch, mit denen ich jetzt schon auch in Kontakt gekommen bin. Ich bin am Wochenende allein nur durch den Central Park gegangen. Und im Central Park sind mir ganze Bands an vielen Ecken Bands begegnet von Profimusikern, die sonst vielleicht in der Met auch gespielt haben oder sonst wo bei den New York Philharmonics. Die gehen jetzt raus, die gehen hier raus, die sagen, wir schaffen das, wir schaffen das, wir haben viele Unterstützer, wir machen sehr viel online, es wird sehr viel gestreamt, auch für Geld gestreamt, das ist natürlich nicht dasselbe, aber die schaffen das, die haben so eine positive Ausstrahlung, die Künstler, und auch das gibt der Stadt die Kraft, die sie brauchte, um durch diese Krise zu kommen. Berühmte Künstler, auch Filmstars wie Robert De Niro oder Musikstars wie Lady Gaga oder Fernsehmoderatoren wie Tina Fey, die hier wirklich ganz stark in erster Front gestanden haben und durch ihre mutmachenden Veranstaltungen die Leute mitgerissen haben. Und das prägt diese Stadt eben auch. Dieses Zusammenspiel von Künstlern, von Bevölkerung, die sagen, wir sind ein wir sind New York, wir sind New York tough, sagen sie. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir erfinden uns neu. Und diesen Optimismus der Stars, die auch so viele Benefits-Veranstaltungen veranstaltet haben, online, virtuell, Millionen dadurch eingespielt haben, dieser Optimismus, der hilft den Menschen hier. Das heißt, die Künstler sind einerseits Opfer der Krise, sie sind aber auch ganz stark Motor der Krise, um wieder nach vorn zu gucken.
Was meinen Sie, Frau Passenheim, wie sehr wird sich das New York nach der Corona-Krise vom früheren New York unterscheiden?
Das wird sich erstmal eine ganze Weile dadurch unterscheiden, dass es viel leerer ist, dass nicht so viele Menschen hier sind, dass es nicht mehr so dicht ist, nicht mehr so laut ist, nicht mehr so schnell ist. Dass es und das glaube ich, das haben wir ja auch schon angesprochen, dass es menschlicher wird, dass es nicht mehr so sehr auf Karriere und Schein ausgerichtet ist wie vorher, sondern auf Menschlichkeit. Ich glaube, das wird eine Zeit lang dauern und dann irgendwann, genau wie wir oder wie die Menschen hier andere Krisen überstanden haben und gelernt haben, damit zu leben, dann wird es wieder alles wie vorher. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer eine große Veränderung gibt, ausgenommen natürlich die der sozialen Schranken, der sozialen Ungleichheit. Die Folgen werden wahrscheinlich lange dauern, bis diese Folgen ausgebügelt sind. Und sie sind ja auch nur, es ist ja auch nur etwas, was ausgebrochen ist, was vorher schon da war und was durch einen Katalysator jetzt ausgebrochen ist. Jetzt werden die Menschen lernen, damit umzugehen. Und damit das Ganze nicht so negativ endet, möchte ich noch eine kleine Begegnung aus dem Central Park ganz kurz erwähnen, auch mit einem Musiker, der saß in den Strawberry Fields am Denkmal für John Lennon, Imagine, und saß da mit seiner Gitarre und spielte und machte eine kurze Pause und zeigte hoch und sagte, da oben, da ist ein Vogelnest und da füttert die Mutter ihre Kleinen und immer wenn ich singe, dann singen die mit. Und eben hat mir sogar einer auf den Kopf gemacht. Und das bringt Glück. Und ich glaube dran. Und ich glaube, wir werden das Glück alle haben.
Antje Fassenheim, unsere Korrespondentin in New York. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend fast eine Stunde lang bei uns gewesen sind. Und ganz herzlichen Dank vor allem für die vielen Eindrücke und Bilder, die Sie uns aus Ihrer Stadt vermittelt haben. Alles Gute für Sie.
Danke, dass ich mitmachen konnte.
Das war HR2 Kultur der Tag auf Weltreise in New York, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Morgen machen wir dann nicht allzu weit von New York entfernt in Washington Station. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.